Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Josephine Schulz, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag.
Und daher haben wir heute über eine Reform abzustimmen, die im Prinzip darüber entscheiden wird, bekommen wir eine moderne, qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung oder schaffen wir das nicht? Eine wichtige Abstimmung. Wir brauchen diese Reform und zwar jetzt.
Die Krankenhausreform ist das Megaprojekt von Karl Lauterbach und er hat heute nicht umsonst so vehement dafür geworben, wie wir gerade gehört haben, denn die Reform ist hoch umstritten. Lauterbach verspricht sinkende Kosten und mehr Qualität bei der Behandlung. Die Kritiker wiederum warnen vor einem Krankenhaussterben, vor allem auf dem Land. Alle Einwände zum Trotz wurde die Reform heute im Bundestag beschlossen und wir berichten gleich ausführlich. Außerdem hören Sie mehr zur Zinssenkung der EZB und wir erfahren auch, warum Umweltschützer in Kolumbien massiv von der organisierten Kriminalität bedroht werden. Das deutsche Krankenhaussystem ist im internationalen Vergleich extrem teuer. Das merken wir unter anderem auch an den steigenden Krankenkassenbeiträgen. Da haben wir gestern drüber berichtet. Und trotzdem stehen viele Krankenhäuser vor der Insolvenz. Es gibt große Personalnot. Und die Behandlung im Krankenhaus ist auch nicht immer qualitativ die beste. Dass da also einiges im Argen liegt, ist im Grunde unstrittig. Strittig ist aber, ob Lauterbachs große Reform oder wie er sagt Revolution die richtige Antwort ist. Die Krankenhausreform wurde heute im Bundestag beschlossen, aber der Streit geht weiter, wie Volker Findhammer berichtet.
In der namentlichen Abstimmung lehnten sowohl die Union, die AfD sowie die Linke und das Bündnis Sarah Wagenknecht die Krankenhausreform ab. Aus der Ampelkoalition gab es dagegen nur zwei Gegenstimmen, die von FDP-Vize Wolfgang Kubicki und einem weiteren Abgeordneten aus den Reihen der SPD. Ansonsten stand die Ampel ungewöhnlich geschlossen hinter der Reform, deren Notwendigkeit Gesundheitsminister Karl Lauterbach so begründete.
Wir haben ja hier einen ökonomischen Wildwuchs, den wir akzeptiert haben. Die Medizin, die evidenzbasierte Medizin muss wieder im Vordergrund stehen. Das kann diese Reform erreichen bei besserer Qualität.
Ein Drittel der Kliniken schreibt derzeit rote Zahlen und die Krankenhausversorgung in Deutschland ist deutlich teurer als in anderen europäischen Ländern. Mit der Krankenhausreform soll das System auf das medizinisch notwendige Maß gesund geschrumpft werden, ohne dass dabei die Versorgung auf dem Land vernachlässigt werde, betont Lauterbach.
Die kleinen Häuser auf dem Land bekommen eine Existenzgrundlage. Als sektorübergreifende Versorgung bekommen sie kostendeckende Vollverträge und sie werden von zahlreichen Qualitätskriterien ausgenommen, wenn sie dann aber auch auf die komplizierten Eingriffe verzichten.
Aber mit seinem Werben konnte der Gesundheitsminister die Opposition nicht überzeugen, für die der gesundheitspolitische Sprecher Tino Sorge von der Union unmissverständlich erklärte.
Wir werden diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Stimmen Sie mit uns für eine Übergangsfinanzierung, dass die Häuser unterstützt werden, dass das Krankenhaussterben, die kalte Strukturbereinigung aufhört und gehen Sie mit uns eine richtige Reform an.
Denn Lauterbach habe die Reform nahezu im Alleingang ohne eine hinreichende Rücksprache mit den Ländern und den Krankenhäusern entworfen und bis heute liege die geforderte Auswirkungsanalyse nicht wirklich vor, mit der man sich ein Bild über die absehbaren Veränderungen in der deutschen Kliniklandschaft machen könne. Insofern waren die Fronten schnell klar und die Union hofft jetzt auf den Widerstand im Bundesrat, für den CDU-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann aus Nordrhein-Westfalen ankündigte:
Ich will ein Krankenhausgesetz haben, wo Landesplanung und Finanzierung zusammenpassen. Und deswegen, glaube ich, wäre es eine gute Sache, wenn wir über den Bundesrat in den Vermittlungsausschuss über dieses Gesetz sprechen, um es noch besser zu machen.
Da das Gesetz als nicht zustimmungspflichtig ausgelegt wurde, kann der Bundesrat nur Einspruch einlegen, wenn sich dafür eine Mehrheit findet. Allein die Skepsis ist auch in einigen SPD-geführten Ländern groß. Vor diesem Hintergrund wies die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus in der Debatte auf die zurückliegenden Defizite der Länder hin, die eigentlich für die Krankenhausplanung verantwortlich sind.
Durch die ausgebliebene Finanzierung der Bundesländer hat sich ein Investitionsstau von 30 Milliarden Euro aufgetürmt. Das werde ich nicht müde, immer wieder zu sagen.
Von der Linken und dem BSW kam dagegen die Kritik, dass sich auch der Gesundheitsminister aus der finanziellen Verantwortung stehle und den Finanzierungsanteil des Bundes allein durch die Beitragszahler der gesetzlichen Krankenversicherung aufbringen will.
Volker Findhammer aus einer hitzigen Bundestagssitzung zur Krankenhausreform. Im Restaurant oder im Supermarkt, da muss man teilweise ganz schön schlucken, wenn man auf die Preise guckt. Gefühlt ist die Inflation für viele Menschen immer noch sehr stark. Faktisch hat sie sich aber deutlich abgeschwächt. Heute kam die Meldung von der Europäischen Statistikbehörde, wonach die Inflation im Euroraum im September bei 1,7% lag. Gleichzeitig schwächelt die Wirtschaft und beides sind relevante Gründe, warum die EZB die Zinsen erneut senkt. Mischa Erhard dazu.
We believe that the disinflationary process is well on track.
Die EZB glaubt, dass der Desinflationsprozess auf gutem Wege ist und alle Daten über die Inflation haben in den vergangenen Wochen in die gleiche Richtung gezeigt, nach unten.
We're heading in the same direction, lower,
sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Dort hat die heutige EZB-Ratssitzung stattgefunden. Dabei sei die Entscheidung zur Zinssenkung im EZB-Rat auf Basis der jüngsten ökonomischen Daten einstimmig ausgefallen.
But at the end of the day, there was a unanimous decision to cut rates by 25 basis points. It may have been the Slovenian great atmosphere that precipitated.
Einstimmigkeit möglicherweise durch die angenehme Atmosphäre in Slowenien, so Christine Lagarde mit einem Augenzwinkern. Im Vorfeld hatte es auch Stimmen gegeben, die ein zu schnelles Absenken der Zinsen eher kritisch sehen. Jedenfalls sinkt nun der entscheidende Zinssatz für Banken, die Geld bei der EZB parken, auf 3,25%. Wenige Stunden vor der Verkündung der Entscheidung gab es Rückenwind aus Luxemburg. Die Statistiker der EU bei Eurostat hatten ihre erste Schätzung der Inflation nach unten korrigiert. Somit lag die Preisteuerung im September im Euroraum nur noch bei 1,7 und nicht wie laut erster Schätzung bei 1,8%.
So were we surprised? I'm not sure that we had anticipated that 1.7, nor did anyone else for that matter.
Also vorausgesehen habe die EZB diese niedrige Inflation im September wie die meisten anderen Analysten nicht. Sie habe aber der Entscheidung für eine weitere Zinssenkung Rückenwind gegeben. Die EZB strebt ein Inflationsziel von 2% an. Zwar liegen die Preissteigerungen mit 1,7% unter diesem Ziel. Das verdankt sich aber vor allem gesunkenen Energiepreisen. Die Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Nahrungsmittel- und Energiepreise herausgerechnet sind, liegt noch bei 2,7%. Unter anderem durch Lohnsteigerungen in jüngster Vergangenheit liegt auch die Preisteuerung bei Dienstleistungen mit fast 4% noch deutlich über dem Zentralbankziel.
Ich denke, dass aktuell noch leicht zu früh ist, um es wirklich Entwarnung zu geben,
meint denn auch der Chefvolkswirt der ING, Carsten Bjeski.
Es könnte durchaus sein, dass der Monat September der Monat in diesem Jahr war mit der niedrigsten Inflationsrate und dass wir jetzt in den kommenden Monaten bis zum Jahresende wieder einen leichten Inflationsanstieg sehen werden. Das wird nicht viel sein, aber ich denke, wir sollten uns nicht darauf einstellen, dass wir jetzt schon nachhaltig unter einer Inflationsrate von 2% liegen.
Und so ist nach der Zinssitzung im slowenischen Ljubljana vor dem nächsten Zinsentscheid in Frankfurt im Dezember. Bis dahin wollen die obersten Währungshüter des Euroraumes weitere Preis- und Wirtschaftsdaten studieren und abhängig davon dann den weiteren Kurs ihrer Geldpolitik festsetzen.
Wenn die Zinsen sinken, ist das ja grundsätzlich eine weniger gute Nachricht für Sparer, aber gut für Menschen, die einen Kredit aufnehmen wollen, um zum Beispiel ein Haus zu bauen oder eine Wohnung zu kaufen. Heißt, mit sinkenden Zinsen könnte auch wieder mehr Bewegung in den Immobilienmarkt kommen. Marie-Isabel Vogler erklärt uns die Zusammenhänge.
Wer bauen will, muss in der Regel einen Kredit aufnehmen. Und genau hier kommt die Europäische Zentralbank ins Spiel, denn sie beeinflusst die Zinssätze. In diesem Jahr hat sie den Leitzins bereits deutlich gesenkt. Zuvor jedoch hatte sie ihn nach einer langen Phase niedriger Zinsen noch deutlicher angehoben. Diese Niedrigzinsphase hatte den Immobilienmarkt über Jahre hinweg stark geprägt, sagt Professor Florian Haider vom Safe-Institut der Goethe-Universität.
Aber diese Kredite, diese Zinsen waren halt über viele, viele, viele Jahre sehr, sehr niedrig, fast bei null. Der kurzfristige Zins war sogar negativ. Und damit hat man halt einfach sehr billige Kredite bekommen. Und gleichzeitig haben wir dann gesehen, durch diesen rasanten Anstieg der Inflation auf über 10% musste die EZB reagieren und hat halt wirklich dramatisch schnell die Zinsen angehoben. Also es war wirklich eine kalte Dusche.
Durch diese kalte Dusche 2022 erlebte der Immobilienmarkt einen massiven Einbruch. Denn durch den starken Anstieg der Zinsen wurden Finanzierungen teurer, zu teuer, was dazu führte, dass kaum noch Transaktionen stattfanden. Die Menschen wollten nicht mehr kaufen und die Verkaufswilligen zu den niedrigen Preisen nicht mehr verkaufen. Doch in diesem Jahr kehrt wieder Bewegung in den Markt zurück, erklärt Florian Haider. Die Unsicherheit habe sich gelegt. Auch Ronald Slapke von Hypoport erwartet, dass der Markt sich stabilisiert. Das derzeitige Zinsniveau sei etwas, worauf sich der Immobilienmarkt langfristig einstellen könne.
Egal, ob Sie bauen oder kaufen wollen, das aktuelle Zinsniveau so von gut 3%, das wir in der Immobilienfinanzierung für Privatpersonen jetzt haben im langfristigen Bereich, ist ein recht normales, ökonomisch rationales Zinsniveau. Also plus 0,2 hoch, plus 0,2 runter kann es immer mal geben. Aber dass wir mal wieder eine 4 vom Komma sehen und mal oder wieder eine 0, wie wir es vor 3 Jahren hatten, das ist unrealistisch.
Viele Experten fragen sich, ob noch weitere Zinssenkungen folgen werden. Das könnte problematisch werden, sagt Professor Günther Vornholz vom Immobilien Research.
Dann würden sie aber wieder zu der Niedrigzinsphase kommen und dann haben wir wieder genau das gleiche Problem, dass die Preise überschießen, dass halt sich viele Leute das gar nicht mehr leisten können, weil es halt vom Einkommen her gar nicht möglich ist. Ob das gewollt ist, wage ich doch mal zu bezweifeln. Die andere Sache ist halt, wenn sie nicht so große Schritte macht, wird natürlich auch es länger dauern, bevor sich wieder der Bau von Wohnungen zum Beispiel rentiert.
Deshalb werden die Mieten auch erst einmal weiter steigen, ist sich Ronald Slapke von Hypoport sicher. Und die Suche nach Wohnungen wird für Mieter in den Großstädten eine verzweifelte bleiben.
Und da können wir direkt anschließen bei den verzweifelten Mietern. In angespannten Wohnungsmärkten, vor allem in Großstädten, soll ja die Mietpreisbremse dafür sorgen, dass die Mieten nicht allzu sehr durch die Decke gehen. Nur merken die Menschen von dieser Wirkung nicht viel, denn besonders effektiv ist diese Preisbremse nicht, was auch an zahlreichen Ausnahmen und Umgehungsmöglichkeiten liegt. SPD und Grüne hätten da gerne nachgeschärft, aber das war mit der FDP nicht zu machen. Worauf man sich allerdings geeinigt hat, das ist eine Verlängerung. Jörg Münchenberg.
Nach einem monatelangen Gezerre innerhalb der Ampel hat jetzt Justizminister Marco Buschmann, FDP, den Referentenentwurf zur Verlängerung der Mietpreisbremse an die anderen Ressorts verschicken lassen. Der Entwurf liegt im Deutschlandfunk vor. Demnach soll die Mietpreisbremse bis Ende 2028 verlängert werden. Die Regelung schreibt vor, dass die Miete bei der Neu- und Weitervermietung von Wohnungen die ortsübliche Vergleichsmiete um höchstens 10% übersteigen darf. Für die konkrete Umsetzung sind dann jeweils die Länder zuständig.
Es geht jetzt erstmal um eine Kabinettsabstimmung. Allerdings sind das gute Nachrichten, dass es dort vorankommt für Millionen von Mieterinnen und Mieter. Das reicht allerdings noch nicht. Wir haben wesentlich mehr im Koalitionsvertrag vereinbart.
Sagt die Bundestagsabgeordnete Christina Johannes Schröder von den Grünen, dem Deutschlandfunk. So gilt die Mietpreisbremse nur in Gebieten, in denen die Wohnungsnot besonders groß ist. Generell aber nicht für Neubauten und auch möblierte Wohnungen sind faktisch von der Regulierung ausgenommen.
Tatsächlich bezeichnen wir Grüne die Mietpreisbremse als zahnlosen Tiger. Man könnte sie mit mehr Zähnen ausstatten, zum Beispiel indem man Indexmieten stark reguliert. Man könnte sie mit Zähnen ausstatten, indem man insbesondere mobiliertes Mieten reguliert. Wenn man sich aktuell einfach in Berlin, in München, Frankfurt, aber auch in vielen kleineren Städten die Inserate anschaut, dann sieht man, ganz oft wird mit billigen Möbeln teurer Wohnraum vermietet.
Meint die Bauexpertin der Grünen Schröder. Doch eine Verschärfung der Mietpreisbremse ist mit dem liberalen Koalitionspartner nicht zu machen. Das gilt auch für die Absenkung der Kappungsgrenzen bei Mieterhöhungen im Bestand, eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart. Doch auch der Bauexperte der Unionsfraktion, Jan-Marco Luktschak, warnt gegenüber dem Deutschlandfunk vor einer Überregulierung.
Also zur Mietpreisbremse muss man generell sagen, dass gegen steigende Mieten wir ja nicht mehr Regulierung benötigen, sondern wir brauchen mehr Wohnungsbau. Es nutzt ja überhaupt nichts, hier an den Symptomen herumzudoktern, sondern am Ende müssen wir an die Ursachen ran. Wir müssen mehr, schneller und auch kostengünstiger bauen.
Ähnlich argumentierte heute auch die Wohnungswirtschaft, die die Verlängerung der Mietpreisbremse angesichts der anhaltenden Wohnungsnot skeptisch bewertet. Neu wird allerdings sein, dass die Länder künftig nachweisen müssen, welche konkreten Maßnahmen sie zur Beseitigung des Wohnungsmangels ergriffen haben. Das sei richtig, betont Luktschak, ebenso die neuerliche Befristung der Mietpreisbremse.
Wir bewegen uns hier auf verfassungsrechtlich dünnem Eis. Das Bundesverfassungsgericht hat sehr deutlich gemacht, das ist ein intensiver Eingriff in das private Eigentum. Und die Befristung der Mietpreisbremse war zentrales Argument des Verfassungsgerichtes, warum man dieses Instrument noch als verfassungsgemäß eingestuft hat. Das heißt, wir können jetzt nicht in eine Situation kommen, wo eine Verlängerung an die nächste gereiht wird.
Derzeit gibt es in 13 der 16 Bundesländer Verordnungen zur Mietpreisbremse für ausgewählte Regionen und Städte.
Jörg Münchenberg berichtete. Und vom Wohnen in Deutschland kommen wir zum Wohnen in China. Da steckt der Immobilienmarkt in der Krise. Sehr viele Menschen haben für sehr viel Geld Wohneigentum gekauft, das aber nie fertig gebaut wurde. Jetzt hat die chinesische Regierung Milliardenhilfen für den Immobiliensektor angekündigt. Eva Lambi-Schmidt.
Bis Ende des Jahres will der chinesische Staat umgerechnet rund 517 Milliarden Euro in den Immobilienmarkt stecken, um Bauprojekte fertigzustellen. Damit verdoppelt Chinas Führung fast die bisher dafür vorgesehenen Hilfen. Viele Immobilienkonzerne in China sind hoch verschuldet und haben ganze Baustellen mit unfertigen Wohnhäusern hinterlassen, die von Familien teils in Vorkasse bezahlt wurden. Dies sorgt in der Bevölkerung zunehmend für Unmut und Verunsicherung. Immobilien galten in China jahrzehntelang als sichere Investition, ein Eigenheim als Statussymbol und Alterssicherung. Viele Familien haben ihre gesamten Ersparnisse in ein Eigenheim gesteckt und konnten am Ende nicht einziehen. Die kommunistische Staats- und Parteiführung versucht, trotz der Immobilienkrise und schwächelnder Wirtschaft wieder Vertrauen zu schaffen. Erst im September hatte die chinesische Zentralbank angekündigt, die Zinsen für Immobilienkredite zu senken und damit Anreize zu schaffen, in Wohnungen zu investieren. Außerdem hat die chinesische Regierung ein umfangreiches Konjunkturpaket angekündigt, will kleine Unternehmen, den Privatsektor und Lokalregierungen in verschiedenen Landesteilen stärker unterstützen. Chinas Wirtschaft erholt sich seit dem Ende der Corona-Pandemie nur schleppend. Neben dem Immobilienmarkt ist die Inlandsnachfrage schwach. Insgesamt sind Menschen in China derzeit mit Ausgaben zurückhaltend und sparen lieber. Trotz der Herausforderungen hält Chinas Staats- und Parteiführung weiterhin am selbstgesetzten Ziel von etwa 5% Wirtschaftswachstum für dieses Jahr fest.
Über Chinas Immobiliensektor waren das Informationen von Eva Lambi-Schmidt.
Frieden mit der Natur. Eine Serie zur Weltnaturkonferenz COP16 in Cali.
Wer schon mal in Kolumbien war, der wird das kennen. Das Land hat eine unglaubliche Natur, das ist wahnsinnig beeindruckend. Aber diese Natur, auch die Biodiversität zu schützen, das ist in Kolumbien mit Gefahren für Leib und Leben verbunden. Denn Land ist die zentrale Ressource und deshalb sind mächtige kriminelle Banden nicht nur aktiv in den Bereichen Menschenhandel oder Drogenhandel, sondern auch im Agrarbereich, im illegalen Bergbau oder sie versuchen auch ganz stark Landflächen an sich zu reißen für den Koka-Anbau. Und all das ist mit illegaler Waldrodung und mit Zerstörung der Natur verbunden. In unserer Reihe zu Biodiversität schauen wir heute auf die Gefahren für Umweltschützer in Kolumbien, das Land, das Gastgeber der UN-Biodiversitätskonferenz ist. Die kommende Woche beginnt. Anne Herberg.
Klein wie ein Moskito wirkt die Propellermaschine über diesem unermesslichen wilden Grün. Dann tauchen am Horizont die Tepuyes auf. Die uralten, mythischen Tafelberge, die sich schroff aus dem dichten, feuchten Dschungel erheben. Bewegend nicht, der Chiribiquete-Nationalpark wird auch als das Herz des Amazonas bezeichnet, weil hier vier unterschiedliche Ökosysteme aufeinandertreffen. Diese große biologische Vielfalt hier in Kolumbien ist einzigartig. Esperanza Leal und ihr Team arbeiten daran, dass es auch so bleibt. Sie gehören zur Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, kurz ZGF. Die deutsche Naturschutzorganisation unterstützt Kolumbien dabei, den Chiribiquete zu schützen. Mit einer Fläche ähnlich wie der Hollands ist er der größte Tropennationalpark der Welt. Doch dann, je näher wir den Rändern kommen, tauchen die ersten Lichtungen im Dickicht auf. Deutlich sind die Schneisen zu erkennen. Das ist eine illegale Straße dort. Inmitten eines indigenen Reservats. Wir sehen das typische Fischgrätenmuster, das heißt, an beiden Seiten wurden bereits Schneisen in den Wald geschlagen. Dort sehen wir Coca-Plantagen und da drüben Rinderweiden. Doch wenn das bekannt ist, warum tut der Staat nichts dagegen, wollen wir wissen. Weil er hier keine Kontrolle hat, sagt Ricardo Erazo, ebenfalls von der ZGF.
Hier in dieser Zone exercen, pues, poder todas las fuerzas.
Hier haben bewaffnete Gruppen das Sagen. In erster Linie sind das Splittergruppen der ehemaligen FARC-Guerilla. Die staatliche Nationalparkbehörde, mit der wir zusammenarbeiten, wird von ihnen bedroht. Sie hat hier, sowie in einem Großteil des Amazonasgebietes, keinen Zutritt. Trotz des Friedensvertrages, den Kolumbiens Regierung 2016 mit der größten Guerilla-Gruppe des Landes, den FARC, geschlossen hat, geht die Gewalt im Land weiter. Neue Gruppen haben die Kontrolle übernommen, kämpfen um Territorien, Drogenrouten, soziale Kontrolle. Umweltschutz ist in Kolumbien lebensgefährlich. In keinem Land werden so viele Naturschützer ermordet. 79 waren es allein 2023. Diese illegalen Gruppen üben über die illegale Abholzung auch Druck auf die Regierung in den Verhandlungen aus. Dahinter stecken mächtige Interessen und Mafias. Umso mehr in einem Jahr, in dem hier die COP16, die Biodiversitätskonferenz, stattfindet. Der Regenwald, der Amazonas, ist auch ein Opfer des Konflikts. Sagt auch der Umweltschützer Felipe Henao, den wir später in der regionalen Hauptstadt San José del Guaviare treffen. Er kommt selbst aus einer Familie ehemaliger Coca-Bauern und Rinderhirten. Heute hat seine Familie 600 Hektar ehemaliges Weideland wieder aufgeforstet. Felipe ist außerdem im Netz aktiv. Als investigativ arbeitender Influencer klagt er Missstände, Landraub, illegale Machenschaften an. Trotz aller Kritik blickt er mit Hoffnung auf die COP16. Frieden mit der Natur ist das offizielle Motto. Das wird die COP der Zivilgesellschaft. Wir sind unglaublich viele, die sich einsetzen. Was wir brauchen, ist mehr internationale Unterstützung dabei, dass die Gesetze und Abmachungen, die es in Kolumbien gibt, auch eingehalten und umgesetzt werden. Dann steigt er, gemeinsam mit seinen zwei Bodyguards, in ein gepanzertes Auto, zieht sich eine schusssichere Weste über. 2018 wurde der heute 29-Jährige entführt, lebt jetzt mit permanentem Personenschutz. Es ist ein hoher Preis, den Naturschützer in Kolumbien zahlen.
Und jetzt aus Kolumbien der große geografische und thematische Schwenk an die Frankfurter Börse zu Samir Ibrahim. Der DAX heute nach der EZB-Entscheidung auf Rekordhoch. Wie kommt's? War das nicht erwartbar, die Zinssenkung?
Ja, sie war erwartbar, aber es geht natürlich auch immer um das, was Frau Lagarde im Anschluss sagt. Und fasziniert sind sie natürlich, wenn die Zinsen tatsächlich wie erwartet gesenkt werden, weil Aktien insgesamt einfach attraktiver werden im Gegensatz zu anderen Anlageformen. Und sie helfen halt auch der Wirtschaft. Also diese Zinssenkungen erleichtern es der Wirtschaft, einfach Kredite aufzunehmen, Dinge zu finanzieren. Und da hat man eben einfach die große Hoffnung, dass ja das, was am Aktienmarkt immer eine große Rolle spielt, dass es da jetzt auch bei der Wirtschaft weiter aufwärts geht. Da gab es ja von Frau Lagarde auch sehr kritische Stimmen zu. Sie sieht ja die Wirtschaft insgesamt in Gefahr in der Eurozone. DAX also zwischenzeitlich auf einem Höchststand von 19.664 Punkten. Dass man es hier nicht übertreibt, sieht man am aktuellen Stand bei 19.574 Punkte, also mal eben 90 Punkte weniger, aber immerhin noch ein Plus von 0,7%.
Und was macht das mit dem Euro?
Ja, auch der ist erwartungsgemäß weiter gedrückt worden. Der Referenzkurs noch bei einem $1,0866. Das war rund sozusagen um diese Pressekonferenz. Zwischenzeitlich war er da, der Grenze von einem $1,08. Schlicht und ergreifend, weil die US-Notenbank FED diese Zinsschritte, die sie zuletzt gemacht hat, in dieser Form vermutlich so nicht wiederholen wird. Deshalb wird der Dollar gegenüber dem Euro einfach stärker.
Die Anleger waren heute offenbar auch begeistert vom Pharmakonzern Sartorius. Warum?
Weil der seine Prognose bestätigt hat, das hat im Prinzip schon gelangt. Sartorius ist ein relativ gebeuteltes Unternehmen. Nach der Corona-Krise ist es mit dem Geschäft nicht mehr so gelaufen wie zuvor. Jetzt die Zahlen einfach bestätigt, sie insgesamt auch solide und deshalb die Aktien von Corona mit einem Plus von 15% im Markt wirklich sehr gefragt.
Und auch ein weiteres Pharmaunternehmen, Merck, hat überrascht. Woran liegt das?
Ja, die haben ihre Halbleitersparte da die Prognose angehoben. Man verkauft da ja nicht nur Arzneimittel, auch Medizin wird ja digital. Man hat sich 2019 ein US-Unternehmen geleistet, sich damit auch breiter aufgestellt. Und dieses Anheben der Prognose führt eben dazu, dass die Aktie hier um mehr als 7% zulegen kann.
Und zum Schluss schauen wir immer unter anderem auf Gold. Warum ist das gerade so hoch im Kurs?
Ja, das liegt so ein bisschen an den US-Wahlen, aber eben natürlich auch an den sinkenden Zinsen. Gold eine schöne Alternative. Das Rekordhoch heute erreicht, nur knapp darunter. Der aktuelle Stand bei $2,688 je Feinunze.
Vielen Dank, Samir Ibrahim, für diese Börseninformationen. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier folgt Kultur heute mit Maja Elmenreich und einem Blick unter anderem auf den neuen Kinofilm The Apprentice über Donald Trump. Mein Name ist Josephine Schulz. Danke fürs Zuhören.